Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, als auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus.
Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Am Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen.
O Maria, ohne Makel der Erbsünde empfangen.
Bitte für uns.
O Maria, ohne Makel der Erbsünde empfangen.
Bitte für uns, die wir uns hier
und O Maria, ohne Makel der Erbsünde empfangen.
Bitte für uns, die wir uns hier
Heiliger Benedikt.
Bitte für uns.
Heiliger Thomas von Aquin.
Bitte für uns.
Heiliger Franz von Sales.
Bitte für uns.
Heiliger Philipp Neri.
Bitte für uns.
Heiliger Theresia vom Kinde Jesu.
Bitte für uns.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen.
Das Erste, was nach deinem Erwachen deiner innerlichen Augen tun sollen, ist, dich in einem rings von Feinden umschanzten Lager zu schauen, wo das unabänderliche Gesetz gegeben ist, entweder zu kämpfen oder das Leben auf immer zu verlieren. Und nun denke dir, du sähest in diesem Lager von einer Seite jenen Feind und den sündlichen Antrieb vor dir, den du bereits zu bekämpfen beschlossen hast, bewaffne dich zu verwunden und das Leben dir zu nehmen. Denke dir ferner, du sähest von der rechten Seite Jesus Christus, deinen siegreichen Feldherrn, mit seiner hochgebenedeiten Mutter, der allerseligsten Jungfrau, vereint mit ihrem keuschesten Bräutigam Josef und umrungen von unzähligen Scharen Engeln und Heiliger, den heiligen Erzengel Michael an ihrer Spitze. Von der Linken aber sähest du den höllischen Drachen mit seinem Anhange, der deine erwähnte böse Leidenschaft anreizt und dich antreibt, ihr einzuwilligen. Wir müssen immer wieder die Augen der Seele öffnen und, wie vorher beschrieben, uns unserer gefährlichen, prekären Lage bewusst werden. Es gibt wirklich keinen Schutz gegen den gefallenen Engel außer einen. Nicht dieser neue Baum des Lebens und der Unsterblichkeit, das Heilige Kreuz nämlich. Es ist kurz und gut das eine Heilmittel gegen jegliche teuflische Anfechtung, gegen jegliches teuflisches Gift. Das Kreuz ist die Standarte Jesu Christi, die uns als tapfere Soldaten seines ewigen Königreichs vereint. Gleichwohl versucht nicht nur der eine Satan die Menschen, sagt der römische Katechismus, sondern bisweilen machen die Teufel scharenweise auf den Einzelnen einen Angriff, wie dies jener Teufel bekannt hat, welcher von Christus, dem Herrn, gefragt, welchen Namen er habe, antwortete: Legion ist mein Name. Von einem anderen steht geschrieben, er nimmt 7 andere Geister mit sich, die schlimmer sind als er, und sie fahren ein und wohnen darin. Geeint durch die Gnade Gottes, durch seine Kraft, sind wir eine Armee in Kampfstellung. Wir sind so viele gesunde, athletische Glieder des mystischen Leibes Christi, und nur so können wir diesem Engel der Finsternis uns widersetzen, der uns durch Kraft, Erfahrung und Intelligenz ganz und gar überlegen ist. Freunde des Kreuzes, sagt der heilige Ludwig von Montfort, ihr seid versammelt als mutige Soldaten des Gekreuzigten, um die Welt zu bekämpfen. Nicht indem ihr sie flieht, wie die Ordensleute aus Furcht besiegt zu werden, sondern wie starke und tapfere Krieger auf dem Schlachtfeld, ohne einen Fußtritt zu weichen oder den Rücken zu kehren. Die Teufel vereinigen sich, um euch zu verderben, vereinigt ihr euch, um sie niederzuschmettern. Zunächst werde ich Ihnen mitteilen, worüber ich nicht sprechen werde. Ich gebe auch nicht vor, dass ich Ihnen die komplette Liste aller Heilmittel oder Waffen gegen die teuflischen Anfechtungen oder gegen die Versuchungen mitteile. Das ging überhaupt nicht. Aber es ist eben auch, und das sei zu Anfang gesagt, weil es eben später nicht eingehend erwähnt wird, wichtig, dass wenn wir versuchen, Versuchungen zu vermeiden, Versuchungen zu überwinden, dass wir den Müßiggang meiden. Nicht? Deswegen gibt es für den heiligen Benedikt und seine geistlichen Söhne und Töchter eben nur Ora et Labora. Nicht? Gebet und Arbeit, Studium, ja, damit eben der Mönch immer beschäftigt sei. Nicht? Der heilige Benedikt, der Vater unserer christlichen Zivilisation, der kennt natürlich die menschliche Natur und weiß eben, welche große Gefahr das Nichtstun in sich birgt. Das andere wird beispielsweise auch vom heiligen Ignatius erwähnt, dass nämlich, dass man den Anfängen der Versuchung sich widersetzen muss. Nicht, dass man diese Ungeheuer vernichtet, solange sie klein sind. Ich sage, über diese zwei Punkte werde ich nicht sprechen. Jetzt kommen wir zum ersten Punkt. Sicherlich möchte man sagen, das wichtigste und allzeit zugängliche Mittel, nämlich das Gebet. Vertrauensvolles, demütiges Gebet, um Gottes Hilfe zu erlangen. Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Römer 8, 31. Nichts verscheucht den Geist des Stolzes mehr als die Demut. Wenn wir unsere Unfähigkeit eben dadurch zum Ausdruck bringen, dass wir uns zum lieben Gott wenden und bekennen, Sufficientia nostra ex Deo est. Unsere Zulänglichkeit kommt von Gott. 2 Korinther 3, 5. Ja, wir können jener hohen Aufgabe als reine Menschen durch unsere eigenen Kräfte nicht entsprechen. Nur mit dem lieben Gott ist es möglich, mit dem nichts unmöglich ist. Gottes Verherrlichung suchen wir in der Überwindung des Feindes und darum dürfen wir allezeit auf seine Gnade hoffen. Rufen wir auch den heiligen Erzengel Michael an, der einst den teuflischen Drachen überwand und beschämte. Und bedenken Sie, dass Luzifer ja einem höheren Chor, einer höheren Engelsordnung angehörte. Nicht? Cherubim, Seraphim, ganz oben. Nicht? Und unten war heilige Michael in seinem blauen Overall. Nicht? Ja? Oben war der im weißen Hemd und Anzug. Nicht? Aber er hat ihn geschlagen und vernichtet. Nicht? Wie sein Name schon sagt, wer ist wie Gott? Und so können auch wir Übermenschliches bewirken, wenn es uns eben um Gottes Sache geht. Das heißt zuallererst seine Verherrlichung und die Rettung unserer Seele. Diese zwei Ziele sind ja untrennbar miteinander verbunden. Der heilige Schutzengel, der will uns auch unterstützen. Vergessen wir nicht, dass wir die Engel anrufen müssen. Nicht? Oft meinen wir, das wäre einfach automatisch. Nicht? Der schwirrt immer da herum. Aber ein Engel, Ein Engel ist immer dort, wo er wirkt oder wo etwas auf ihn wirkt. So wird er lokalisiert. Er hat ja keinen Körper, nicht? Uns lokalisiert der Körper im Raum. Der Engel hat keinen Körper. Was ihn lokalisiert, nicht wo er gegenwärtig ist, ist eben, dass er tätig ist. Deswegen immer wieder gern der Heilige Schutzengel anrufen, besonders im Moment der Versuchung. Aber niemand ist furchtbarer für Satan als die allerseligste Jungfrau. Nicht? Und die wollen wir immer um ihre Hilfe anflehen. Das werden wir auch ganz zum Schluss dann tun mit einem besonderen Gebet, durch das wir uns an sie wenden werden. Nicht wie schon versprochen im Protoevangelium, im Buche Genesis, liegt natürlich der Satan immer auf der Lauer, um der Verse der allerseligsten Jungfrau, das heißt ihren Kindern, den kampfesmutigen Christen nachzustellen. Aber immer wieder aufs Neue zertritt sie eben durch dieselben sein stolzes Haupt. Zweitens, die Sakramente und die Sakramentalien. Nicht im Beichtsakrament wird diese tätige Demut in der Absolution durch die Zuwendung der Verdienste Jesu Christi belohnt. Das ist eine vorzügliche Übung der Demut, ist die häufige Beichte. Die Heilige Kommunion bringt dann Jesus, den Besieger Satans, in unser Herz. Aber seien wir auf der Hut. Der Teufel kennt natürlich auch die Macht und Wichtigkeit der Heiligen Kommunion und wird natürlich sein Mögliches tun, um uns davon abzuhalten. Wird uns versuchen einzuflüstern, was wir für schlechte Menschen seien, aufgrund eben dieser vielen scheußlichen Versuchungen. Natürlich, wenn man eine schwere Sünde auf der Seele hat, geht man nicht zur Heiligen Kommunion. Klar. Aber, wie gesagt, die unbeabsichtigten, ungewollten Versuchungen, die einem begegnen, sind ja gerade eher der Beweis dafür, dass wir dem lieben Gott nahestehen, wie das schon vorher erklärt wurde. Nicht? Da greift er nicht seine Freunde, seine Diener, seine Sklaven an, sondern seine Feinde. Deswegen eben Vorsicht, nicht? Wir müssen immer wieder versuchen, diese klare Grenze zwischen Versuchung und Zustimmung zu sehen. Nicht? Der heilige Franz von Sales erklärt das alles so schön im Detail im vierten Abschnitt der Philotheia, nicht der Einführung des frommen Leben, wo er dann auch Beispiele gibt, um uns das eben verständlich zu machen. Nicht? Denn der Teufel versucht natürlich immer wieder, wenn wir nicht gesündigt haben, uns einzureden, dass wir besiegt wurden. Er ist halt ein begabter Lügner und das muss man nicht glauben. Nicht? Gerade wenn wir viele Versuchungen haben, dann brauchen wir umso mehr die Heilige Kommunion, wir brauchen unseren göttlichen Arzt und gerade dann, auch wenn wir kleinere Fehltritte begangen haben. Ja. Ist doch auch logisch, dass wir inmitten heftiger, vielleicht andauernder Auseinandersetzungen, Anfechtungen, dass wir auch hier und da Fehltritte begehen werden. Ist ja klar. Nicht in einem heftigen Gefecht. Nicht welche Soldaten kommen einfach da ganz ungeschoren heraus. Gibt es immer zumindest kleinere Verletzungen, wenn nicht Fatalitäten. Das liturgische Gebet, die geweihten Gegenstände, vor allem auch die St. Benedikts-Medaille, das Heilige Kreuzzeichen, all das ist kostbar. Die heilige Theresia von Avila insistiert besonders auf die Wichtigkeit des Weihwassers. Sie schreibt Folgendes in ihrer Selbstbiografie. Aus häufiger Erfahrung weiß ich, dass die Teufel nicht so sehr in die Flucht schlägt, nicht so sehr in die Flucht schlägt wie das Weihwasser. Aus häufiger Erfahrung weiß ich, dass die Teufel nicht so sehr in die Flucht schlägt wie das Weihwasser. Sie flüchten vor dem Kreuzzeichen, kommen aber sogleich zurück. Groß muss darum die Macht des Weihwassers sein. Meine Seele erfährt eine besondere und klare Tröstung, wenn immer ich es verwende. In der Tat empfinde ich fast immer eine gewisse Erfrischung, mit einer inneren Freude, die meine ganze Seele stärkt. Der heilige Teresa von Jesus hatte ja viel seelisch und auch körperlich zu leiden, gerade auch durch den bösen Feind. Das Weihwasser war ein großer Trost, eine große Stütze. Dann drittens, eine gänzliche Verachtung des Teufels. Nicht? Und da lassen wir nochmal die berühmte Reformatorin des Karmeliterordens zu Wort kommen. Möge dies wohl bekannt sein, dass die Dämonen jedes Mal an Macht verlieren und die Seele über sie eine große Vormachtstellung gewinnt, wenn diese zu einem Objekt unserer Verachtung machen. Nur gegen feige Seelen, die ihre Waffen aufgeben, haben sie Gewalt, denen zeigen sie ihre Macht. Nicht? Die Dämonen, die verdienen unsere gänzliche Verachtung. Und diese Verachtung äußert sich, das ist der nächste Punkt, im Mut. Heilige Franz von Sales schreibt, haben Sie guten Mut und beharrlichen Mut. Verlieren Sie ihn nicht, auch wenn der Feind viel lärmt und wenn Sie gegen den Glauben versucht werden. Unser Feind ist ein großer Polterer. Machen Sie sich seinetwegen keine Sorge. Er kann Ihnen nicht schaden, ich weiß es sicher. Lachen Sie über ihn, verachten Sie ihn und lassen Sie ihn lärmen. Streiten Sie nicht mit ihm, nehmen Sie von ihm keine Notiz. Das ist alles nichts. Um Heilige herum hat er oft laut geschrien und gepoltert. Was hat er erreicht? Sie sind doch an der Stelle, die der Elende verlor. Echt? Kann so viel Lärm machen, Geschrei, und doch nehmen die Heiligen die Throne der Dämonen ein. Und dann nochmal heilige Franz von Sales, es ist ein gutes Zeichen, wenn der Teufel so viel Lärm und Getöse um den Willen herum macht. Das ist ein Zeichen dafür, dass er nicht drinnen ist. Nicht? Also wenn man merkt, dass der Wille eben zum Bösen verlockt werden soll, weiß man, aha, das bedeutet natürlich, dass mein Wille noch nicht verführt ist. Der heilige Antonius, nicht ein großer Spezialist in der Versuchung, der sehr viel zu leiden hatte von den Dämonen, der sagte, dass eines der Hauptmittel, den Teufel zu überwinden, darin bestände, dass man Entschlossenheit und Fröhlichkeit in den Versuchungen zeige, weil der böse Feind dann verzagt würde und alle Hoffnung aufgebe, uns schaden zu können. Nicht? Das ist das glatte Gegenteil dessen, was man vielleicht, wo man natürlicherweise die Neigung hätte. Ja, es geht uns auf die Nerven, es ermüdet, es ängstigt, ja, wird man niedergeschlagen, traurig, unsicher, verwirrt. Fröhlichkeit, Verachtung. Der heilige Ignatius erklärt in den geistlichen Übungen, dass der Teufel es mit uns in den Versuchungen so macht wie Frauen, die mit Männern streiten. So, jetzt kommt das Zitat. Also, der heilige Ignatius sagt, der Feind verhält sich wie eine Frau, seine Kräfte sind schwach, aber er will gerne stark erscheinen. Denn wie es Frauenart ist, beim Streit mit einem Mann den Mut zu verlieren und die Flucht zu ergreifen, wenn der Mann ihr die starke Stirne zeigt, wenn aber der Mann zu weichen beginnt und den Mut sinken lässt, Zorn, Rache und Wildheit der Frau übergroß und maßlos werden, so ist es auch dem Feinde eigen, zusammenzusinken und den Mut zu verlieren, sodass seine Versuchungen die Flucht ergreifen, wenn der Mensch, der sich in geistlichen Dingen übt, die starke Stirne gegen seine Versuchungen zeigt, indem er geradewegs das Gegenteil tut. Wenn hingegen der sich Übende anfängt, Furcht zu hegen und beim Ausstehen der Versuchung den Mut zu verlieren, dann gibt es auf der ganzen Welt keine so wilde Bestie wie den Feind der menschlichen Natur, wenn er mit ausgewachsener Bosheit seine tückische Absicht verfolgt. Ja. Weil der Teufel der Feind unseres Wohles ist, so trauert er über unsere Freude und freut sich über unsere Traurigkeit. So sollen wir uns durch die Freude und Entschlossenheit an der Bosheit des Teufels rächen. Jetzt lese ich Ihnen was vor aus dem Lieblingsbuch des heiligen Franz von Sales, das er immer mit sich trug, das da heißt, der geistliche Kampf. Auch darauf mache ich dich aufmerksam, dass du den Kampf mit Starkmut führen musst. Die Tugend wirst du von Gott leicht erlangen, wenn du darum inständig flehst und einerseits die Wut und den unversöhnlichen Hass deiner Feinde sowie die große Zahl ihrer Schlachtreihen und Heere bedenkst, andererseits aber auch erwägst, dass Gottes Güte und Liebe zu dir unendlich größer ist und unvergleichlich mehr Engel und Heilige des Himmels mit ihrem Gebet an unserer Seite kämpfen. Deshalb brauchst du nie zu erschrecken und mutlos zu werden. Wenn es dir auch scheint, als würde der Ansturm deiner Feinde immer heftiger und als sollte der Kampf dein ganzes Leben andauern und als drohten dir gleichsam von vielen Seiten sichere Niederlagen. Deine Sache ist es also, hochherzig zu kämpfen, niemals die Waffen zu strecken und die Flucht zu ergreifen, auch wenn du verwundet wirst. Und tapfer streiten zu können, merke dir noch zum Schluss, dass niemand dem Kampf entfliehen kann und dass jeder, der nicht kämpft, unausweichlich gefangen oder getötet wird. Überdies haben wir es in diesem Kampfe mit Feinden zu tun, die mit einem derartigen Hass gegen uns erfüllt sind, dass wir in keinem Falle Frieden oder Waffenstillstand zu erwarten haben. Nicht auf der menschlichen Ebene, nicht wenn man an die Christen des Mittleren Ostens denkt, Irak, Syrien, egal, nicht, ist ja immer schon seit Jahren jetzt immer in den Nachrichten. Nicht, aber die wissen, was es heißt, dass man gehasst wird, dass man entweder versklavt wird oder getötet wird, gefoltert wird. Natürlich, das weckt einen auf, nicht? Also da weiß man entweder nichts wie weg oder man wehrt sich, wie man kann, man kämpft zurück. Und wenn man es auf die geistliche Ebene überträgt, nicht, wenn wir uns dessen bewusst werden, eben nicht wie groß die Zerstörungswut der gefallenen Engel ist, dann muss uns das doch wachrütteln und anspornen. Unter dem fünften Punkt haben wir den Gedanken der göttlichen Gegenwart, nicht, der uns große Stärke im Kampf gegen die Versuchungen, gegen den Satan verleiht. Wir sind auf dieser Weltbühne sozusagen ein Schauspiel für Gott und seine Engel. Und so, wenn wir inmitten der Anfechtungen sind, stellen wir uns doch vor, dass wir auf einem Kampfplatz stehen vor dem Himmelskönig und vor dem ganzen himmlischen Hof. Und der liebe Gott wird eben über den Kampf das Urteil fällen und seine tapferen Krieger belohnen. Dann sechstens ist das Misstrauen gegen uns selbst und das Vertrauen auf Gott etwas ganz Wichtiges. Satan hasst Gott über alles, aber er vermag nichts gegen ihn und darum greift er uns, Gottes Abbilder, an. Nicht hier haben sie die Wurzel des Hasses des gefallenen Engels. Dem geht es nicht nur darum, ja, die sollen nicht froh sein, nicht? Die sollen nicht das bekommen, was ich weggeworfen habe, sondern, nicht? Die hassen Gott über alles, aber dem Gott können sie natürlich nichts und deswegen vergreifen sie sich an uns. Und wir kämpfen eben nicht nur für uns selbst, sondern für die Ehre Gottes. Und darum müssen wir lieber 1000-mal unser Leben verlieren, als Satan zu gestatten, sich in uns durch unsere Person an Gott zu rächen. Nicht? Furchtbare Geschichte kennt man auch aus einem anderen Gebiet, nicht? Wenn man an die vielen Familien denkt, die durch die Ehescheidung verwüstet wurden, wie oft, unter Anführungszeichen, vergreift sich, wenn es auch nur verbal ist oder psychologisch, ein Elternteil an dem Kind oder den Kindern, um dem anderen Elternteil weh zu tun oder auf die anderen Druck zu machen. Nicht? Und so ähnlich läuft das hier auch. Nicht? Teufel versucht, uns zu Falle zu bringen, um dem lieben Gott sozusagen was heimzuzahlen. Aber liebe Gott ist eben jener liebende Vater, der das nicht zulässt, damit wir zu Fall kommen und zerstört werden, sondern um uns noch größer zu machen und uns belohnen zu können und höher zu erheben und mehr an sein Herz zu drücken. Weil Satan aus Hass gegen Gott streitet, können wir sicher sein, dass Gott uns gegen ihn verteidigt und hilft, ihn zu überwinden. Nicht? Liebe Gott sieht natürlich, warum, gut, wer soll sonst wissen, wenn nicht der liebe Gott, warum Satan uns so hasst, warum er uns so nachstellt, warum er uns zerstören will. Liebe Gott weiß es. Er weiß, dass er die Ursache ist. Ursache nicht, aber er ist der Grund. Ursache ist die Bosheit des Teufels. Nicht? Er hätte sich ja Gott unterordnen können, er hätte ja nicht hochmütig sein müssen, er hätte sich ja nicht von einem Engel des Lichtes in einen Engel der Finsternis verwandeln müssen. Aber nichtsdestoweniger ist es aufgrund des lieben Gottes, dass wir es so schwer haben. Und darum tröstet und hilft uns der allmächtige Gott. Unsere eigene Schwäche kennen wir aus Erfahrung. Das ist auch eine Wohltat unserer Sünden, dass wir unsere eigene Schwäche immer mehr kennenlernen. Wir müssen dem lieben Gott die Ehre geben, das heißt ihm unsere Siege zuschreiben und uns selbst aber die Niederlagen. Und je mehr wir uns selbst misstrauen, desto mehr können wir auch auf den lieben Gott vertrauen. Und dann greift der liebe Gott ein. Echt? Wenn der liebe Gott sieht, dass wir sind selbst genügsam, also wir brauchen ihn eigentlich nicht, dann lässt er uns machen, lässt er uns wursteln. Nicht? Aber wenn es eben in unser Vertrauen auf ihn gesetzt ist, wenn wir uns dessen bewusst sind, wie armselig wir sind, wie hilflos, wie ohnmächtig und auf ihn vertrauen, dann hilft er uns. Siebtens, wir müssen uns alle Zeit bemühen, den Herzensfrieden zu bewahren. Der heilige Franz von Sales warnt uns. Die Unruhe ist nicht einfach eine Versuchung, sondern die Quelle vieler Versuchungen. Die Unruhe ist nach der Sünde das größte Übel, das eine Seele treffen kann. Die Unruhe entspringt dem ungeordneten Wunsch nach Befreiung von einem schmerzlich empfundenen Übel oder nach Erlangung von heiß ersehnten Gütern. Dabei verschlimmert nichts so sehr das Übel, rückt nicht so sehr das ersehnte Gut in die Ferne wie Unruhe und Hast. Wenn dich also der Wunsch bedrängt, von einem Übel befreit zu werden oder ein Gut zu gewinnen, so beruhige vor allem deinen Geist, mäßige Urteil und Verlangen, dann bemühe dich in aller Ruhe darum, indem du die dafür geeigneten Mittel anwendest. Wenn ich ruhig sage, meine ich nicht nachlässig, sondern ohne Hast, ohne Aufregung und Unruhe. Sucht nun die Seele nach Mitteln zur Befreiung vom Übel, weil sie Gott liebt, so wird sie sich darum geduldig, demütig, sanftmütig und ruhig bemühen und die Befreiung mehr von der Güte der Vorsehung Gottes erhoffen, als von ihrem eigenen Bemühen, ihrer Anstrengung und Geschicklichkeit. Strebt sie diese Befreiung aber aus Eigenliebe an, so wird sie sich auf der Suche nach den geeigneten Mitteln aufregen und erhitzen, als ob ihr Wohl mehr von ihr selbst als von Gott abhinge. Findet sie nun nicht, was sie wünscht, dann kommt große Unruhe und Ungeduld über sie. Das Übel weicht nicht, es wird im Gegenteil schlimmer, die Seele wird zutiefst geängstigt und verzagt. Mut und Kraft schwinden dahin, sodass ihr das Übel schließlich unüberwindlich scheint. Gestatte nie deinen Wünschen, auch nicht unwichtigen, dich zu beunruhigen. Also nach der Mutlosigkeit ist sicherlich diese Unruhe des Herzens, möchte man sagen, das größte Übel. Und hier folgen noch weitere Ratschläge aus dem geistlichen Kampf. Allerdings haben wir triftigen Grund, unsere Sünden zu beklagen. Aber das dürfen wir nur mit einem ruhigen Schmerz, wie ich es bereits an mehreren Stellen ausgeführt habe. In gleicher Weise soll man ohne Herzensunruhe jeden Sünder mit wohlwollender Liebe bemitleiden und dessen Schuld wenigstens im Herzen beweinen. Sei darum versichert, dass jede Art von Unruhe in uns dem lieben Gott missfällt, weil sie immer von Unvollkommenheit begleitet ist und stets aus der hässlichen Wurzel unserer Selbstliebe hervorgeht. Nicht, also Unruhe ist nie etwas Hilfreiches und es gefällt dem lieben Gott nicht. Es ist immer wieder unsere Selbstliebe, unsere eigene Liebe, die sich da zeigt. Stelle deshalb immer eine Wache auf, die dir sogleich ein Zeichen gibt, wenn sie irgendetwas entdeckt, was dich verwirren oder beunruhigen könnte, damit du zur Verteidigung die Waffen ergreifst und dir sagst, dass alle erwähnten Leiden und viele ähnliche trotz ihres äußeren Scheines gar keine wahren Übel sind und uns auch nicht die eigentlichen Güter zu rauben imstande sind. Und dass Gott selbst sie alle aus den besagten guten Gründen fügt oder aus anderen uns unbekannten, aber zweifellos höchst gerechten und heiligen Absichten zulässt. Zudem ist unser Herz wegen seiner Unruhe den mannigfachen Angriffen des bösen Feindes ständig ausgesetzt. Und wir sind in einem solchen Zustande auch nicht in der Lage, den geraden Pfad und den sicheren Weg der Tugend zu erkennen. Unser Feind kann diesen Frieden in der Seele nicht leiden, weil er in ihm die Wohnstätte des göttlichen Geistes erblickt, wo Gott Großes wirken will. Deswegen versucht er, ihn uns durch falsche Vorspiegelungen zu rauben, indem er uns scheinbar fromme Wünsche eingibt. Den Betrug vermagst du unter anderem daran zu erkennen, dass diese Wünsche dich um den Frieden des Herzens bringen. Um dein Herz in tiefstem Frieden zu bewahren, musst du es vor gewissen Selbstvorwürfen und Gewissensbissen schützen, die von Gott zu kommen scheinen, weil sie dich eines Fehlers beschuldigen, in Wirklichkeit aber vielfach vom Teufel eingegeben sind. An ihren Früchten wirst du erkennen, woher sie eigentlich stammen. Es ist alles nicht so, wie es scheint. Und der böse Feind ist der Meister des Scheins, des Scheinens, nicht der Täuschung. Deswegen müssen wir da ganz wachsam sein und auch sehr diszipliniert sein, denn um das zu tun, nicht um unnötige Selbstvorwürfe zu unterbinden, um unmäßige Verlangen zu stillen, all das, da muss man sich schon Gewalt antun oft. Dann sei hier nochmal der heilige Ignatius erwähnt, der spricht zwar über die Trostlosigkeit, aber das trifft auch hier zu, nicht? Denn wenn wir die Unruhe im Herzen haben, dann ist das ja auch eine innere Verwüstung, die da stattfindet, nicht? Er sagt, zur Zeit der Trostlosigkeit soll man nie eine Änderung treffen, sondern fest und beständig in den Vorsätzen und der Entscheidung stehen, in denen man am Tag vor dieser Trostlosigkeit stand. Oder in der Entscheidung, in der man im vorausgehenden Troste stand. Nichts große Weisheit. Wenn man innerlich aufgewühlt wird, nicht, wenn man innerlich sich verödet fühlt, dann müssen wir besonders vorsichtig sein und es versuchen zu vermeiden, wichtige Entscheidungen zu treffen beziehungsweise Änderungen vorzunehmen, auch im geistlichen Leben. Denn wie uns im Trost jeweils mehr der gute Geist führt und berät, so in der Trostlosigkeit der Böse, auf dessen Ratschläge hin wir den Weg nie finden können, um das Rechte zu treffen. Nicht, wenn wir trostlos sind, wenn wir mit der Unruhe, Verwirrung des Herzens zu kämpfen haben, dann sind wir leider ganz besonders empfänglich für den Einfluss des bösen Feindes. Nicht, der natürlich immer gerne in trüben Wassern fischt, wie jeder andere auch. Nicht, weil sonst fängt man mich nichts. Achtens, die Versuchungen einem guten Beichtvater oder Seelenführer offenbaren. Der heilige Franz von Sales sagt dazu, das große Heilmittel gegen alle Versuchungen, die schweren wie die leichten, ist offenherzig alle Vorstellungen, Gefühle und Empfindungen dem Seelenführer mitzuteilen. Das Erste, was der böse Feind von denen verlangt, die er verführen will, ist, dass sie schweigen sollen. Verführer von Frauen und Mädchen handeln ja auch so. Sie verbieten zuallererst, dass sie von ihrem Antrag dem Vater oder Gatten erzählen, während Gott bei seinen Einsprechungen vor allem verlangt, dass wir sie unserem Vorgesetzten und Seelenführer mitteilen. Kannst du die Unruhe deinem Seelenführer oder sonst einem vertrauten und frommen Freund offenbaren, dann darfst du versichert sein, dass du bald die Ruhe finden wirst. Nicht? Ein ganz einfaches Mittel. Natürlich macht man das eben nur einem Menschen gegenüber, dem man ganz und gar vertrauen kann. Nicht? Logisch. Neuntens, die Gottesliebe. Das Heilmittel für jegliche Versuchung, Trockenheit, Widerwärtigkeit und jegliches Übel, sagt der heilige Franz von Sales, jegliches Übel im Allgemeinen, sind Akte der Liebe, die prompt und eifrig vollzogen werden, indem man sein Herz einfach unserem Herrn zuwendet, mit Worten voller Vertrauen und Liebe. Wie die verheiratete Frau in allem ihre Zuflucht zu ihrem Mann nimmt, um ihm ihre Liebe zu zeigen, so ist es nicht anders mit der Seele ihrem Bräutigam Jesus gegenüber. Das muss eigentlich gar nicht kompliziert sein. Aber oft fallen uns diese einfachen Dinge wirklich am schwersten. Der heilige Franz von Sales definiert den Dämon als ein Wesen, das unfähig ist zu lieben und wahre Freude zu erfahren. Nicht? Der Dämon kennt Liebe und Freude nicht. Aber die heilige Katharina von Siena, die der heilige Franz von Sales, wenn ich mich täusche, ja auch erwähnt, in der Philothea, gerade wo es auch um Versuchungen geht, ich denke, es ist sie oder es ist die heilige Angela von Foligno, gut, egal, jedenfalls. Die heilige Katharina von Siena, die war ganz und gar erfüllt von dieser Liebe und Freude, von diesem inneren Feuer, aber sie wurde sehr schwer geprüft. Das geht uns so, als Gottes Kinder sind wir dem lieben Gott kostbar wie sein Augapfel. Und deswegen läutet er uns wie Gold und Silber im Feuer. Nicht? Im Feuer der Prüfungen, der Versuchungen, der dunklen Nächte. In einem Brief an eine Ordensfrau spricht die heilige Katharina von Siena über ihre eigene Erfahrung. Natürlich ohne zu sagen, dass sie das ist, aber wir wissen es. Sie sagt, eine Magd Gottes litt sehr große Pein und Versuchungen. Eine Magd Gottes litt sehr große Pein und Versuchungen. Der Teufel sagte ihr, sie werde ihr Leben lang in diesen Qualen leben und danach in die Hölle gestürzt werden. Sie aber antwortete furchtlos, ich scheue Leiden nicht, ich habe sie mir als Erholung erwählt. Da befreite sie der Erlöser von der Finsternis und den Nachstellungen des Teufels. Sie fragte ihn, wo warst du denn, guter Jesus, als meine Seele litt? Er antwortete, bei dir, denn ich bin unveränderlich und verlasse nicht mein Geschöpf, wenn es nicht durch eine Todsünde mich verlässt. Die Sünde wie die Tugend haben ihre Wurzel im Willen. Hättest du den Willen gehabt zu sündigen, dann hätten dir die Einflüsterungen des Teufels Freude bereitet. Du aber empfandest Qual aus Furcht, mich zu beleidigen. Du aber empfandest Qual aus Furcht, mich zu beleidigen. Die Versuchungen sind notwendig zum Heil, sonst fiele die Seele in große Nachlässigkeiten. Im Kampf dagegen bleibt sie auf ihrer Hut und nimmt ihre Zuflucht zu mir, der ich ihre Stärke bin. Ersparen wir dem Heiland weitere Enttäuschungen. Nicht wer kein Freund des Kreuzes ist, der kann kein Freund und kein Jünger Jesu sein. Antworten wir freudig auf die Einladung zur Kreuzesliebe, die der heilige Ludwig von Montfort im Namen des gekreuzigten Heilands ausspricht. Siehe, wie fast die ganze Welt mich auf dem königlichen Wege des Kreuzes verlässt. Die blinden Götzendiener spotten über mein Kreuz, als sei es eine Torheit. Die verstockten Juden ärgern sich darüber, als über ein Zeichen des Anstoßes. Die Heretiker zerbrechen und zerschlagen es, als sei es der Verachtung preiszugeben. Was ich aber nur mit Tränen im Auge und mit schmerzerfülltem Herzen sagen kann, ist das. dass meine Kinder, die ich an meinem Herzen erzogen und in meiner Schule unterrichtet habe, dass meine Glieder, die ich mit meinem Geiste belebte, mich so weit verlassen und verachtet haben, dass sie Feinde meines Kreuzes werden. Nunquid et vos vultis ab ihre. Wollet auch ihr Übrigen noch gehen und mich verlassen, indem ihr mein Kreuz flieht, wie die Weltmenschen, welche in dieser Beziehung wahre Antichristen sind, Antichristi multi. Wollet ihr euch dieser jetzigen Welt gleichförmig machen und die Armut meines Kreuzes verachten, um Reichtümer nachzueilen? Wollet auch ihr die Leiden meines Kreuzes meiden, um Vergnügungen aufzusuchen und die Verdemütigung meines Kreuzes hassen, um nach Ehren zu streben? Ich habe viele Freunde dem Scheine nach, die zwar laut bezeugen, dass sie mich lieben, in Wirklichkeit aber mich hassen, weil sie mein Kreuz nicht lieben. Viele Freunde, die an meinem Tische sitzen wollen, aber wenige, die mein Kreuz nachtragen. Nun haben wir uns auch nicht unter einem besonderen Einfluss der Gnade Leiden zur Erholung erwählt, so nehmen wir das Kreuz eben doch auf unsere Schulter, nicht? Es ist ein großes Kreuz, der geistliche Kampf. Jegliches Leid, das der Heiland zulässt, nehmen wir das gerne auf uns. Denn das ist ein Ausdruck der Liebe Jesu für uns. Nicht, wenn man jemand liebt, dann lässt man ihn an etwas Gutem teilhaben. Nicht? Der Heiland lässt uns aus seinem Kelch trinken. Und was es uns leichter macht, das zu tun, ist eben das, dass wir daran denken, woher dieses Kreuz kommt, wo uns das hinführt und wer es uns gibt. Und darum hören Sie noch einmal kurz zu, zum Schluss. Nicht? Diese Ermunterung des heiligen Franz von Sales bezüglich des Kreuzes. Gottes ewige Weisheit hat von Ewigkeit her das Kreuz ersehen, das er dir als ein kostbares Geschenk aus seinem Herzen gibt. Er hat dieses Kreuz, bevor er es dir schickte, mit seinen allwissenden Augen betrachtet, es durchdacht mit seinem göttlichen Verstand, es geprüft mit seiner weisen Gerechtigkeit, mit liebenden Armen es durchwärmt, es gewogen mit seinen beiden Händen, ob es nicht einen Millimeter zu groß und ein Milligramm zu schwer sei. Und er hat es gesegnet in seinem allerheiligsten Namen, mit seiner Gnade es durchsalbt und mit seinem Trost es durchduftet. Und dann noch einmal auf dich und deinen Mut geblickt, und so kommt es schließlich aus dem Himmel zu dir, als ein Gruß Gottes an dich, als ein Almosen der allbarmherzigen Liebe. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Erhabene Königin des Himmels, höchste Herrin der Engel, die du von Anbeginn von Gott die Macht und die Sendung erhalten hast, den Kopf Satans zu zertreten, demütig bitten wir dich. Sende deine himmlischen Legionen, damit sie unter deinem Befehl und auch deine Macht die Dämonen verfolgen, überall bekämpfen, ihre Verwegenheit zu Schanden machen und sie in den Abgrund zurückstoßen. Wer ist wie Gott? O gute und zärtliche Mutter, du wirst immer unsere Liebe und unsere Hoffnung sein. O Mutter Gottes, sende die heiligen Engel, um uns zu verteidigen und den grausamen Feind weit von uns fernzuhalten. Heilige Engel und Erzengel, verteidigt uns, beschützt uns. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.